Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
CDU-Chef Thüringen. Mike Moring erstmal ausgebremst. Gegen Gesetzesverschärfung. Waffensammler protestieren. Hausbesetzer nach dem Mauerfall. Zeit der Anarchie in Ost-Berlin. Heute mit Irene Geuer.
Was waren das noch Zeiten? Landtagswahl 1999 in Thüringen. Die CDU gewinnt mit 51% und kann mit absoluter Mehrheit regieren. Der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel galt bei so vielen als guter Landesvater. Und man erzählt, dass ihm das mit großem Gespür für Heimatgefühl und Geschichte gelungen war. Ohne sein Engagement wäre vieles nicht möglich gewesen, wie zum Beispiel die Wiedergründung der Uni Erfurt. 20 Jahre später, Landtagswahl in Thüringen. Die CDU liegt bei gerade mal 21,7%. Mehr als 2 Jahrzehnte hatten die Christdemokraten in Thüringen regiert. Jetzt liegt die Partei hinter der Linken und auch hinter der AfD. Bernhard Vogel hatte schon vor der Wahl mit großer Sorge auf sein ehemaliges Bundesland geschaut. Die Sorgen werden jetzt wohl noch größer. Denn Parteichef Mike Moring, den Vogel sehr talentiert hält, er ist mit nur 14 von 21 Stimmen zum Fraktionschef gewählt worden. Unzufriedenheit herrscht, aber auch Orientierungssuche. Mit den Linken koalieren oder mal mit der AfD über Zusammenarbeit sprechen? Beide Fragen haben in der CDU zu großem Ärger und Streit geführt. Aber Faktum ist auch, das Wahlergebnis in Thüringen ist eine vertrackte Matheaufgabe, wenn unterm Strich so etwas wie eine arbeitsfähige Regierung stehen soll. Was kann ein CDU-Fraktionschef Mike Moring tun, wenn er beim Rechnen keine Miesen machen will? Henry Bernhard über den Mann, der nicht immer, wie in den vergangenen Tagen, sehr müde ausgesehen hat.
Es waren große Momente für Mike Moring. Wenn die schwere Tür der gepanzerten Limousine zufiel, der angereiste prominente Politiker sich die Jacke zuknöpfte und er, Moring, im Blitzlichtgewitter auf diesen zuschreiten konnte. Neben Angela Merkel, Markus Söder, Sebastian Kurz sonnte er sich. Er, der Vorsitzende eines kleinen CDU-Landesverbandes. Es war Moring anzusehen, dass er, die ewige junge Hoffnung der Thüringer CDU, sich darauf freute, solche Auftritte dereinst auch als Ministerpräsident absolvieren zu dürfen. In der Kulisse von tausenden jubelnden Gästen zum Fraktionsempfang in der Erfurter Messehalle, durch die er mit seinem jeweiligen Ehrengast schritt, zu Musik, die dem Stapellauf eines Flugzeugträgers angemessen wäre, konnte er gewiss sein, dass er einen blendend aussehenden, sehr begabten Politiker abgab, dem seine große Zukunft im kleinen Thüringen noch bevorstand.
Lieber Mike Moring, ich freue mich, heute hier bei euch und bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen.
Zunächst einmal möchte ich ein Lob ausbringen. Muss man ehrlich sagen, ich habe ja schon viele CDU-Veranstaltungen erlebt, die nicht alle toll waren. Ja? Aber die Veranstaltung von der Art der Anmutung her ist sensationell organisiert.
Ich darf vorweg schon alles Gute wünschen für den Landtagswahlkampf nächstes Jahr. Aber wenn ich mir diese vollen Räumlichkeiten so ansehe, dann bin ich da voller Hoffnung.
Und ich muss auch sagen, die Anmutung, also das ist höchstens vergleichbar mit den Wahlkämpfen, die wir von Macron erlebt haben. Lieber Mike.
Die Reden des lieben Mike gerieten immer etwas steifer als die der Gäste, denn die hatten die Lockerheit der Macht. Aber
wir haben gelernt und sind gereift in dieser Zeit der Opposition, um zu wissen, was sind unsere Aufgaben für die Zukunft für diesen Freistaat Thüringen.
Moring sah sich auf der Zielgeraden. Er hatte Ruhe in Partei und Fraktion gebracht, alte Widersacher vergrault oder eingebunden.
Zunächst stelle ich fest, dass alle Umfragen sagen, dass Rot-Rot-Grün abgewählt wird und keine Mehrheit mehr hat. Die Linke hat bei der Europawahl und Kommunalwahl im Mai 2019 massiv verloren. Und da haben auch alle Prognosen vorher gesagt, sie liegt stabil über 20. Und ich glaube, das wird sich wiederholen.
Moring sah das Ziel zum Greifen nahe. Eigentlich sollte er schon seit mindestens 5 Jahren Ministerpräsident sein. Er war schon vor 10 Jahren der Kronprinz vom damaligen Ministerpräsidenten Dieter Althaus. Er sollte ihn im Amt beerben. Doch dann kam Althaus Skiunfall 2009, die schlechte Kommunikation danach, der massive Einbruch der CDU bei der Landtagswahl. Althaus floh aus der Staatskanzlei und Morings Konkurrentin Christine Lieberknecht war schneller und raffinierter, sicherte sich die Plätze an Partei und Landesspitze. Vor 5 Jahren dann, als die SPD sich letztlich gegen die CDU und für eine Koalition mit Linken und Grünen entschied, sah Moring seine Chance erneut verwürgt. Als die rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen begannen, versuchte er, das Ruder noch einmal rumzureißen, um den Machtverlust der CDU nach 24 Jahren Herrschaft zu verhindern. Wenn es sein musste, auch mit den Stimmen der AfD. Morings Fraktionsgeschäftsführer Volker Emde sagte damals:
Also die Mehrheit kann ja nur so zustande kommen, dass die Union mit ihren 34 Abgeordneten geschlossen steht und auch die AfD zu dem Wort, das in der Öffentlichkeit gegeben wurde, einen Herrn Ramelow nicht zu wählen und den CDU-Kandidaten zu unterstützen.
AfD-Landeschef Björn Höcke nannte Moring damals einen jungen Stürmer und war bereit, ihn zu stützen. Moring spekulierte auf die Unterstützung von rechts gegen die Parteilinie der CDU. Das beschädigte seinen Ruf und kostete ihn den Sitz im Bundesvorstand der Partei. Aber nur für wenige Tage. Dann wurde Moring mit 90% der Stimmen zum Nachfolger Christine Lieberknechts zum Thüringer CDU-Vorsitzenden gewählt. Und wollte von den AfD-Gesprächen nichts mehr wissen.
Jetzt fangen Sie schon wieder mit dem Thema an. Ich habe mich gerade gefragt, was ich Richtung Berlin sage. Und ich sage nur erstens viele Grüße nach Berlin. Willkommen zurück im Bundesvorstand nach 4 Tagen.
Die Wochenzeitung Die Zeit porträtierte Moring damals als Spieler, als Zocker, als skrupellosen Machtpolitiker. Moring gefiel's. Die 5 Jahre als Oppositionsführer gegen Rot-Rot-Grün saß er ungeduldig ab, wartete auf seine Stunde, besiegte den Krebs, der ihn zwischendurch sichtbar zeichnete. Um dann am Abend des 27. Oktober fassungslos vor den Mikrofonen zu stehen. Knapp 22% für die CDU, nur noch drittstärkste Kraft hinter Linken und AfD. Moring, der immer behauptet, mehrere Schritte vorauszudenken, hatte keinen Plan. Für ein Wahlergebnis, wie es die Meinungsumfragen vorhergesehen hatten.
Wir sind auf so eine Situation, niemand in diesem demokratischen Thüringen auf so eine Situation vorbereitet. Kann auch gar nicht sein, weil es bisher so nie vorgekommen ist. Und da hat auch keiner ein Rezept in der Schublade liegen, weil das bisher unvorstellbar war. Die Wähler wollten ja offensichtlich, dass die üblichen Modelle ohne Mehrheitssinn und sich was Neues gefunden wird.
Täglich gibt es seitdem neue Vorstöße, mit wem die CDU koalieren oder zusammenarbeiten könnte. Mit der AfD, mit der Linken, mit SPD, Grünen und FDP. Die Thüringer CDU wirkt in den letzten Tagen zerrissen, führungsschwach, unglaubwürdig. Von Chaostagen ist parteiintern die Rede. Mit immer wieder neuen Winkelzügen versucht Moring, Wege zu finden, Ministerpräsident zu werden. Dabei muss er aufpassen, dass ihm die verbliebene Macht nicht völlig entgleitet. Die 66% bei der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden an diesem Mittwoch sind für ihn ein Desaster.
Ich bin mit einem ehrlichen Ergebnis gewählt worden. Angesichts der Stimmungslage in der Partei auch ein ziemlich plausibles Ergebnis.
Noch hat sich keiner gefunden, der Moring ablösen kann und will. In den kommenden Wochen kann er beweisen, dass er es ernst meint, was er mantraartig wiederholt. Erst das Land, dann die Partei, dann die Person.
Henry Bernhard über Mike Moring, den Fraktions- und Parteichef der CDU in Thüringen.
Wenn du dann so ein Wahlergebnis einfährst, klar, dann bist du erstmal down. Ja.
Sportschießen gilt als die zweitungefährlichste Sportart, habe ich gelesen. Nur beim Schach passiert noch weniger. Und das soll auch daran liegen, dass die Sicherheitsregeln beim Schießsport sehr streng sind. Trainiert werden darf nur auf zugelassenen Schießständen und unter ständiger Aufsicht. Circa 1 Million Menschen in Deutschland sind Sportschützen. Aber immer wieder fühlen sie sich, wie auch viele Waffensammler, von der Politik ins Visier genommen. Das hat nichts mit der Sportart zu tun und auch nicht mit der Sammelleidenschaft, sondern eben mit den Waffen. Laut Bundeskriminalamt machen Straftaten mit Schusswaffen zwar nur weniger als 1% aller Straftaten aus, aber das Gefährdungspotenzial sei hoch, heißt es in einem Bericht. Am kommenden Montag findet im Innenausschuss des Bundestages eine Expertenanhörung statt, weil das Waffengesetz geändert bzw. verschärft werden soll. Denn zum einen hat die EU auf die Attentate von Paris 2015 mit einer Feuerwaffenrichtlinie reagiert. Die muss Deutschland umsetzen. Aber auch die rechtsextremistischen Attentate von Kassel und Halle haben dafür gesorgt, dass über eine Verschärfung des Waffenrechts nachgedacht wird. Viele Sportschützen und Sammler versuchen, eine Lanze zu brechen für ihre Passion. Sie befürchten großen bürokratischen Aufwand, der dem eigentlichen Ziel nichts bringt. Schärfere Gesetze seien ein Fehlschuss, sagen sie. Anke Petermann hat drei Sammler in Rheinland-Pfalz getroffen.
Das alte Zollhaus im rheinland-pfälzischen Wachenheim markierte mal die Grenze zwischen Hessen und Bayern. Hier hätte ein Sammler historischer Waffen gern ein Militärmuseum eingerichtet. Doch aufgrund der strengen Vorschriften hätte er das zuvor erworbene Bruchsteinhäuschen zum Hochsicherheitstrakt umbauen müssen.
Durch Gittern von alle Fenster, Sicherheitstüre, ich hätte müssen Alarmanlage mit Direktaufschaltung einbauen müssen, wollte ich dann nicht.
Sagt Peter Müller, der eigentlich anders heißt. Doch als Sammler will er sich öffentlich nicht outen. Zu groß die Bedenken, als waffennarr verunglimpft und in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Er legt seine rote Waffenbesitzkarte auf den Tisch.
Die berechtigt mich, innerhalb meines Sammelthemas Waffen zu erwerben.
Also zu besitzen?
Ja.
Nicht aber führen. Nicht zu führen.
Präzisiert Müllers Sammlerkollege Helmut Bindel.
Führen darf nur jemand mit einem Waffenschein. Und einen Waffenschein, den bekommen nur ganz wenige in Deutschland. Und zwar nur wirklich gefährdete Personen.
Bindel sitzt dem Rheinland-Pfälzischen Landesverband für Waffentechnik und Geschichte vor. Der Verein setzt sich für die Interessen legaler Waffenbesitzer ein. Diese, ganz gleich ob Sammler, Sportschützen oder Jäger, sind mehrheitlich empört über die geplante Gesetzesverschärfung. Statt sich auf illegalen Waffenhandel im Darknet zu konzentrieren, kriminalisiere die Novelle rechtstreue Waffenbesitzer, schimpft Bindel, Oberstabsfeldwebel der Reserve. Das fange schon damit an, dass deaktivierte, unschädlich gemachte Dekorationswaffen zu illegalen erklärt würden. Doch die meistdiskutierte Änderung ist die sogenannte Regelabfrage beim Verfassungsschutz. Beim Erwerb einer Waffe soll sich die zuständige Genehmigungsbehörde künftig erkundigen, ob Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Bestrebungen oder Aktivitäten gegen den Käufer vorliegen. Kein Problem für gesetzestreue Sammler, sollte man meinen. Doch Helmut Bindel fragt sich, was geschieht, wenn sein Name beim Verfassungsschutz auf Extremismusvorwürfe überprüft wird.
Wird er gleich wieder gelöscht? Oder steht man dann einfach in einer Liste drin und irgendwann gibt es eine generelle Abfrage über Listen? Auf einmal steht man da drin, obwohl man ja überhaupt gar nichts damit zu tun hat.
Hans Meyer, nennen wir ihn so, ist der Dritte im Trio. Er hat einen Jagdschein und sammelt außerdem Walter-Pistolen, also Handfeuerwaffen eines deutschen Traditionsherstellers.
Ich habe auch ein Eid auf unser Land schon abgelegt, fühle mich dran gebunden, lebe hier, zahle meine Steuern, habe halt das Hobby, eine Waffensammlung aufbauen zu wollen. Und ich denke, der Staat muss auch ein gewisses Vertrauen in seine Bürger haben.
Schließlich habe Deutschland längst eines der schärfsten Waffengesetze mit strengsten Vorschriften zur Zuverlässigkeit von Käufern und Besitzern. Außerdem strikte Regeln zur Lagerung von Waffen und Munition.
Und ich denke, bisher fahren wir damit ganz gut.
Findet Meyer. Als aktuellen Beleg dafür führt der Pfälzer an, dass der Attentäter von Halle legal gar nicht an eine Schusswaffe kommen konnte, sondern sich eine im 3D-Drucker baute. Allerdings beobachten auch die Sammler, dass die Gesellschaft verroht. Reichsbürger und Extremisten sollten nicht an Waffen gelangen können, das finden sie auch. Doch laut Schätzungen gibt es allein 300 legale Waffenbesitzer unter Reichsbürgern. Für die Grünen im Bundestag ist das Anlass, noch höhere Hürden für die Waffenerlaubnis zu fordern. Die Sammler jedoch erkennen keine Defizite beim Gesetz, sondern beim Vollzug. Helmut Bindel.
Die Möglichkeit, denjenigen die Waffen zu entziehen, sind geschaffen. Dann muss man es umsetzen.
Mittlerweile sind die Behörden informiert. Es gibt Behörden, die diese Sachen einsammeln, zur Abgabe auffordern. Wer bekannt ist, wer sich hier nicht zu unserer Verfassung, zu unserer Bundesrepublik bekennt, wird auch keine Waffen erhalten und auch keine mehr behalten dürfen.
Ergänzt Meyer. Ob die Verfassungsschutzabfrage und schärfere Kontrollen verhindert hätten, dass der mutmaßliche Waffenbeschaffer im Mordfall Lübcke legal an Schießeisen kommen konnte, ob sie die Schüsse eines bekennenden Ausländerhassers auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach verhindert hätten? Die Regierungsfraktionen, die das Gesetz verschärfen wollen, hoffen es. Die Sammler und mit ihnen FDP und AfD bestreiten es. Dass in Bayern 2016 ein Polizist erschossen wurde, der einem Reichsbürger eine Waffe entziehen wollte, für die Gewerkschaft der Polizei ein Grund, pro Verschärfung zu sein. Doch in jenem Fall war es nach Ansicht von Helmut Bindel ein Problem des polizeilichen Vollzugs. Der getötete Beamte sei von seinen Kollegen wohl nicht ausreichend gesichert worden. Je mehr Schuss im Magazin, desto gefährlicher ein Täter, findet unter anderem die Gewerkschaft der Polizei. Magazine lassen sich leicht wechseln, widerspricht Helmut Bindel. Dass größere Magazine nun verboten werden sollen,
das ist eine kalte Enteignung,
sagt Peter Müller. Über Jahre hat er teils vierstellige Beträge in Magazine und fünfstellige in Waffen investiert. Helmut Bindel legt ein historisches Trommelmagazin auf den Tisch, das unter das Verbot fallen würde.
Das heißt, es kann weder verkauft, verschenkt, auch nicht vererbt werden und hat somit eigentlich jeden Wert verloren.
Besitzstandswahrung habe Bundesinnenminister Seehofer Waffeneigentümern jüngst versprochen, aber nicht eingelöst, schimpfen die Sammler. Entgegen früherer Zusagen würden die EU-Vorgaben sogar verschärft. Den Grünen dagegen gehen die Pläne des Bundeskabinetts nicht weit genug. Sie verlangen, dass Munition gar nicht mehr privat gelagert werden darf.
Anke Petermann über die Kritik von Waffensammlern an einer Verschärfung des Waffengesetzes in Deutschland. Ich habe die Wirkung von Cannabis bei einer Verwandten kennengelernt. Lymphdrüsenkrebs, Chemotherapie. Cannabis half gegen die Übelkeit, gegen Schmerzen, brachte Appetit und den Willen, jeden Tag Sport zu treiben. Das ist über 10 Jahre her. Der Krebs ist längst besiegt. Meine Verwandte hatte Cannabis illegal besorgen müssen, aber damit vielleicht ihr Leben gerettet. Ein Mediziner hatte ihr damals hinter vorgehaltener Hand dazu geraten. Seit 2017 dürfen Ärzte in Deutschland Cannabis nun ganz legal verschreiben. Endlich, sagen diejenigen, die auf die Wirkung schwören. Dahinter steht das sogenannte Cannabis als Medizingesetz. Und es sieht vor, dass Patienten dann danach behandelt werden dürfen, wenn andere Medikamente nicht helfen. In bestimmten Fällen bezahlen auch die Krankenkassen für eine solche Therapie. Wir wollten wissen, wie hat das Gesetz angeschlagen, knapp 2,5 Jahre nach seiner Einführung. Nicolas Martin hat eine Patientin kennengelernt und sie nach ihren Erfahrungen befragt.
Das ist jetzt mein Vaporisator, mein Inhalationsgerät sozusagen. Ich habe hier so eine kleine Dose, da sind meine Kapseln drin. Da ist was Cannabis schon drin. Die sind schon gefüllt.
Christine Kaisers Cannabiskapseln sehen aus wie kleine Patronen. Ihr Vaporisator hat in etwa die Größe eines kleinen Taschenbuches. Ist das Gerät aufgewärmt, brummt es.
Hier ist diese Heizkammer und hier strömt Luft entlang, die eben erwärmt wird und die dann durch diese Kapsel durchgeht und die Wirkstoffe vom Cannabis freisetzt, sodass ich das dann inhalieren kann. Da ist kein Tabak drin, gar nichts. Das ist reine Cannabis.
Seit rund 4 Jahren hat Christine Kaiser Brustkrebs. Nach mehreren Untersuchungen stand schnell fest, der Krebs ist chronisch. Mittlerweile hat er sich in den Knochen, im Becken und in der Wirbelsäule ausgebreitet.
Das Cannabis hilft mir eben, wenn Nervenschmerzen entstehen. Und das hilft aber auch gegen Schlaflosigkeit, die bei Krebspatienten eben auch da ist. Dieses sogenannte Fatigue-Syndrom, Erschöpfungssyndrom. Es hilft auch der Psyche, einfach damit man sich nicht die ganze Zeit um Tod oder sowas bewegt.
Seit einem Jahr bekommt Christine Kaiser das Cannabis von der Krankenkasse bezahlt. Ihre Erfahrungen mit Cannabis teilt sie im Internet. Ehrenamtlich berät sie Patienten bei ihren Krankenkassenanträgen. Rund 2,5 Jahre nach der Einführung von Cannabis als Medizin lehnen die großen gesetzlichen Kassen ungefähr ein Drittel aller Anträge ab.
Fakt ist, dass viele Patienten auf Medizinalcannabis warten, die davon signifikant profitieren würden und es erstens nicht bekommen, weil sie keine Ärzte finden, die es verordnen. Zweitens, wenn sie jemanden finden, der es verordnet, dann womöglich die Kassenzulassung nicht erfolgt. Und das Dritte ist, dass wenn das alles passiert ist, dann häufig die Apotheken nicht vorrätig haben und die Lieferengpässe exorbitant sind.
Kirsten Kappert-Gonter ist Gesundheitspolitikerin der Grünen. Wie wirksam Cannabis tatsächlich ist, darüber wird bei Ärzten und in der Politik gestritten. Für die Krebspatientin Christine Kaiser hat sich Cannabis bewährt. Bei ihren Gesprächen mit anderen Patienten hört sie häufig, dass es schwierig sei, einen Arzt in der Nähe zu finden, der sich mit Cannabis auskennt. In Deutschland sind mittlerweile 2 Fertigarzneimittel auf Cannabisbasis auf dem Markt. Außerdem Öle und mehr als 25 Sorten Cannabisblüten.
Gerade die Sorte Argyle, die für mich wirklich sehr, sehr gut wirkt, die war jetzt eine ganze lange Zeit, fast 6 Monate oder 7 Monate gar nicht lieferbar, war überhaupt nicht verfügbar in Deutschland. Was für mich dann eben sehr schwer ist, weil das die Sorte ist, mit der ich am allerbesten zurechtkomme. Und dann fängt man an zu experimentieren und stellt fest, dass man eben mit den anderen Sorten nicht zurechtkommt.
Den Markt mit Cannabisblüten teilen sich derzeit kanadische und niederländische Produzenten auf. Vor allem kanadische Firmen expandieren weltweit, wie etwa der Züchter Tilray, der in Portugal rund 20 Millionen Euro in eine Plantage investiert hat. Auch um Deutschland zu versorgen. Sascha Milzarek ist Europageschäftsführer von Tilray.
Der deutsche Markt ist innerhalb Europas immer einer der größten, egal welchem Wirtschaftszweig sie sich zuwenden. Und es ist jetzt im Umfeld des medizinischen Cannabis der Markt, der am frühesten legalisiert hat und insofern seit März 2017 den Vertrieb medizinischen Cannabis zulässt und ist damit der weit entwickelste Markt mit den meisten Patienten, die Zugang zum Präparat haben. Insofern ist es im Moment ein zentraler Markt.
Wie viele Menschen in Deutschland 2,5 Jahre nach der Gesetzeseinführung Cannabis auf Rezept beziehen, wird nicht zentral erfasst. Medienberichte, die Krankenkassen, Selbstzahler und Privatpatienten einbeziehen, schwanken zwischen 40.000 und 60.000 Menschen. Die Bundesregierung war 2017 von 700 neuen Patienten pro Jahr ausgegangen. Um die Nachfrage zu bedienen, sollte eigentlich Ende dieses Jahres das erste Mal in Deutschland Cannabis geerntet werden. Doch das Vergabeverfahren musste neu aufgerollt werden. Mit einem guten Jahr Verspätung stehen die Cannabiszüchter nun fest. Sie müssen bis Ende 2020 die erste Ernte an den deutschen Staat liefern. Die Grüne Kirsten Kappert-Gonter erfragt regelmäßig die Cannabis-Importmengen der Bundesregierung. Die waren im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits so hoch wie die komplette geplante erste deutsche Ernte.
Fakt ist, dass die Ausschreibung viel zu lange gedauert hat, verzögert wurde durch ganz unklare Prozesse und wir jetzt im Moment die Situation haben, dass wir 2,6 Tonnen ausgeschrieben haben, wo wir doch wissen, dass allein in dem ersten Halbjahr 2019 schon 2,5 Tonnen Medizinalcannabis importiert werden mussten.
Kappert-Gonter fordert eine Erhöhung der Ausschreibungsmenge. Auf schriftliche Anfrage verweist das Büro der neuen Drogenbeauftragten Daniela Ludwig gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium darauf, dass der Rest der Nachfrage über Importe gedeckt werden könne. Mit dem jüngsten Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung habe der Gesetzgeber außerdem die Verordnung und die Abrechnung für die Patienten erleichtert. Demnach muss, wer einmal eine Cannabistherapie genehmigt bekommen hat, bei einer Veränderung der Dosis nicht nochmals einen Antrag stellen. Die Brustkrebspatientin Christine Kaiser sagt, das sei wenig hilfreich, denn die meisten Patienten würden von Ölen oder Fertigarzneimitteln zu Blüten wechseln. Da seien immer noch sehr aufwendige Anträge nötig.
Ich habe ein Riesenproblem mit unserer Politik im Moment. Ich finde, dass im Moment generell so ist, dass es dem Patienten eher schwer gemacht wird. Ich würde es gut finden, wenn es für alle leichter wäre. Weil es gibt ganz viele Symptome und Krankheiten, wo Cannabis noch nicht akzeptiert wird als Medikament. Das wiederum finde ich nicht gut.
Christine Kaiser über ihre Erfahrungen mit Cannabis im Beitrag von Nicolas Martin.
Wir dachten vielleicht, das ist selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich.
Ist schon bemerkenswert. Wenn Sie im Internet "Entdecken Sie die alte DDR" eingeben, dann kommen ganz viele Einträge dazu. Wenn man aber "Entdecken Sie die alte Bundesrepublik" eintippt, dann ist da nicht so viel zu lesen. Manche sagen, die im Westen brauchen immer noch Nachhilfeunterricht, deshalb die vielen Angebote und Infos. Und sie erinnern daran, dass schon früher in der DDR viel mehr über den Westen bekannt war, als in Westdeutschland über das Leben jenseits der Mauer. Tatsächlich war es für manche ein absolutes Abenteuer, als vor 30 Jahren die Mauer fiel und sie eine Reise ins Unbekannte antraten. In Berlin lag das Abenteuer nur wenige hundert Meter entfernt. Westberliner Linke entdeckten 1989 Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Dunkle Straßen, verwaiste Wohnungen. Und die wurden dann besetzt und belebt. Die Westberliner Hausbesetzerszene breitete sich nach Osten aus. Und das absolut Neue war, dass es anfangs niemanden gab, der sich daran störte, in diesem Jahr zwischen nicht mehr DDR und noch nicht wieder Vereinigter Bundesrepublik. Manfred Götzke hat zwei getroffen, die von dieser damaligen Expedition Ost erzählen.
Eine selbstgedrehte in der Hand schlendert Andreas Winter durch die Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain. Eine Straße, die ihn geprägt hat wie wenig anderes in seinem Leben.
Ich habe da das beste halbe Jahr meines Lebens verbracht, nämlich wie wir hier die Mainzer Straße 10 Häuser am Stück besetzt haben.
Heute eine ganz normale Straße im gentrifizierten Friedrichshain mit Yoga-Shop, BMX-Laden und dem üblichen Späti.
Und diese Straße war auf der einen Seite von der 2 bis zur 11, also irgendwo bis zur 13, komplett leer, weil die Absicht war von der DDR-Regierung, die Häuser abzureißen und durch die WBS-Platte 70 zu ersetzen. Da ist ihnen aber der Mauerfall in den Weg gekommen.
Winter ist noch am Abend der Wende aus dem Westberliner Kreuzberg in den Osten gegangen. Schauen, was los ist. Nach ein paar Monaten in der leerstehenden Wohnung eines Bekannten ist er in der Mainzer Straße gelandet. Mit einigen Freunden besetzt er hier das erste Haus.
Völlig unspektakulär, weil die Straßenseite war tot. Man hat die Haustür aufgemacht und Wohnungstüren gelegentlich aufbrechen müssen, aber meistens war das auch gar kein Problem.
Während im Westen Berlins Wohnungen rar und besetzte Häuser entweder voll oder längst geräumt waren, standen in Mitte, Prenzlauer Berg und hier in Friedrichshain ganze Straßenzüge leer.
Das war wie so ein Damm, der bricht. Die Mauer ist gefallen und alle möglichen Leute kamen auf die schlaue Idee, wir gehen mal in den Osten und gucken, ob es da Wohnungen gibt. Und davon gab es massenhaft.
Deren ehemalige Bewohner waren rüber in den Westen. Ließen ihre Wohnung oft mit Möbeln und allen Habseligkeiten zurück, erzählt Winter.
So 2-Zimmer-Wohnungen von einem Junggesellen, Schrank aufgemacht. Einmal komplett, der ganze Schrank voll mit Volkspolizeiuniformen. Also ist irgendein Volkspolizist abgehauen und einfach nicht mehr wiedergekommen.
Die nur 300 Meter kurze Mainzer Straße entlang geht's weiter. Der Sozialarbeiter und Stadtführer öffnet seinen Sakko, schiebt sich seinen schwarzen Hut tiefer über die Stirn. Die Frühherbstsonne blendet.
Wir konnten machen, was wir wollten. Wir lebten in einem Staat, der sich gerade aufgelöst hat.
Behörden, der staatliche Eigentümer der Wohnung, die DDR-Wohnbaugesellschaft, niemand Staatliches, interessierte sich zunächst für die Aktivitäten der Hausbesetzer. Überhaupt war ja der DDR-Staat in der Zwischenperiode vor der Einheit ja nur noch eine leere Hülle, erzählt der heute 55-Jährige. Für ihn, der sich auch heute noch als Anarchist bezeichnet, ein Paradies.
So war das in der ganzen DDR. Also es gab keinerlei Institutionen mehr, die einen hätten aufhalten können.
Anarchie ist so das Stichwort, ne?
Ja, so wie der Ursprung ist des Anarchismus, nämlich ein Leben ohne Herrschaft, ja. Anarchä, ohne Herrschaft leben, also ohne Vermieter, ohne staatliche Aufsicht, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen, selbst organisiert.
Winter wurde Sprecher der Hausbesetzer in der Mainzer Straße. Er organisierte mit seinen Mitbewohnern Dinge, die eigentlich der Staat erledigt. Als rechtsradikale Hooligans eines der Häuser der Mainzer Straße angreifen wollten, beließ es die DDR-Polizei dabei, die Besetzer zu informieren.
Inklusive solchen Dingen, dass plötzlich der stellvertretende Polizeichef von Friedrichshain bei uns vor der Tür stand und meinte, wir kriegen am Samstag 250 Hooligans anhacken und wir sind ja aus dem Westen und können das selber regeln.
Um die Ecke in der Rigaer Straße leben alternative Wohnprojekte bis heute weiter. Manche Häuser wurden in den 90ern von den Anarchisten gekauft, andere in normale Mietverhältnisse überführt. Dann geht's in den Norden des Kiezes zum Abenteuerspielplatz. Ein Freiraum für Kinder und Erwachsene. Mit Baumhäusern, Feuerstelle und allerlei selbstgebauten Spielzeug aus Möbelresten.
Hi.
Ja.
Kennst du Rotzenruhe-Radio?
Ja.
Kai Rühmann, ein Freund aus alten Besetzerzeiten, arbeitet hier. Führt hier auf kleinem Raum das fort, was sie nach der Wende überall in Friedrichshain gemacht haben. Überhaupt hat sich der Geist der Hausbesetzer im Kiez erhalten, meint Rühmann.
Dann ist das immer noch eine Kultur, die hier da ist und die auch hier was bewirkt hat. Und die auch immer noch wirkt in puncto Mietendiskussion, bezahlbaren Wohnraum, immer noch da Zeichen setzt und wichtig ist auch in unserer Gesellschaft, gerade hier mit der ganzen Verdrängung im Stadtbezirk.
Winter und Rühmann setzen sich auf ein paar Gartenstühle, rauchen und sprechen über die alten Zeiten.
Hast du Melancholie, wenn du da zurückdenkst? Oder?
Doch Rühmann denkt nicht nur mit Wehmut an dieses Jahr der Selbstermächtigung zurück. Denn es sei nicht nur schön gewesen, sagt er. Die Räumung der Mainzer Straße im November 1990 verfolgt ihn bis heute.
Es ist ja nicht nur der aufregende Charakter, es ist auch geprägt durch Angst, ne? Also teilweise auch wirklich Bedrohung, ne? Also die Räumung der Mainzer Straße, da waren 3500 Polizisten unterwegs, um 400 Hausbesetzer aus den Häusern zu kriegen. Also wenn ich heute hier in der Stadt noch Hubschrauber fliegen sehe, dann kommt in mir so ein gewisser Bedrohungszustand da.
Es war Bürgerkrieg. Es war definitiv Bürgerkrieg. Also die Bullen haben auch so blöde Ideen gehabt, mit Pressspanplatten auf dem Kopf, also so wie bei Asterix und Obelix, die Legionäre, durch die Straße zu laufen und sind dann von oben mit Molotow-Cocktails beworfen worden und liefen dann wie brennende Fackeln durch die Gegend.
Der wieder vereinte und wieder vorhandene Staat räumte die Häuser in der Mainzer Straße mit aller Macht. Aus den Fenstern flogen Molotow-Cocktails. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Knüppel ein.
Alle Ex-Mainzer hatten regelmäßig im November unsere Novemberdepression. Also nicht nur die normale Novemberdepression, sondern auch noch obendrein die Räumungsdepression. Mittlerweile ist mein Leben so weit in die Reihe gekommen, dass ich, ja, nostalgisch kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ja, war eine schöne Zeit und ich bin sehr dankbar, dass ich sie erleben durfte.
Das lange Jahr der Anarchie, im November 1990 war es zu Ende. Zwar lebten Winter und Rühmann auch danach noch jahrelang in besetzten Häusern, in anderen Straßen Friedrichshains. Doch der Zauber der absoluten Freiheit, der war verflogen.
Manfred Götzke über Hausbesetzer nach dem Mauerfall.
Die Einheit, die uns keiner mehr streitig machen kann. Die Einheit wächst von unten. We'll be right back.
Noch etwas ist schon lange her, darf aber nicht vergessen werden. Die Gründung der Frauen für den Frieden in der damaligen DDR. Teil der internationalen Friedensbewegung. Und deshalb so besonders, weil diese Arbeit für den Frieden viel schwerer im Osten war als im Westen. Die größten Aktionen gab es Anfang der 80er Jahre. Schriftliche Eingaben an die Regierung, Unterschriftenaktionen, aber auch sogenannte Klagegottesdienste oder das politische Nachtgebet, meist in einer evangelischen Kirche abgehalten. Und diese Gottesdienste ermöglichten, über Politik zu diskutieren und Forderungen zu erarbeiten. Denn alles, was in einem Gebet formuliert war, konnte auch in der DDR nicht strafrechtlich verfolgt werden. So kämpften die Frauen für den Frieden, auch für Meinungsfreiheit und gegen eine militarisierte Gesellschaft. Und manchmal bezahlten sie dafür auch mit ihrer Freiheit und kamen ins Gefängnis. Claudia van Laak hat sich einen ganz besonderen Ort für die damalige Bewegung zeigen lassen.
Der jüdische Friedhof in Berlin-Weißensee. Hier geht Almut Ilsen gerne spazieren. Letzte Sonnenstrahlen fallen durch die herbstlich verfärbten Platanen. Der schmale Kopfsteinpflasterweg führt vorbei an versunkenen, mit Moos überwachsenen Grabsteinen. In der Mitte des Friedhofs fällt eine Schneise auf, markiert durch wenige junge Bäume und frische Gräber. 1986 war es, da sprach sich in Weißensee herum, dass die DDR alte Planungen wieder aufnehmen und durch den Friedhof eine Schnellstraße bauen wollte.
Und die sollte ja für Erich Honecker und seine Wandlitzer Genossen sein, damit sie möglichst schnell zum Regierungssitz kommen und Anschläge verhindert werden können. Und das hätte aber diesen Friedhof natürlich massiv beschädigt.
Almut Ilsen ist eine kleine, schmale Frau mit langen, blonden Haaren. Die 69-Jährige spricht leise, aber bestimmt. Vor ihrer Pensionierung Bibliothekarin an der Staatsbibliothek Berlin war sie Gründungsmitglied der DDR-Oppositionsgruppe Frauen für den Frieden. Die Frauen wandten sich 1986 mit einem Protestschreiben an Erich Honecker, um den Bau der Straße durch den jüdischen Friedhof zu verhindern.
Also hier wären dann Autos durchgebraust und der Friedhof wäre zerschnitten gewesen. Der stand damals schon unter Denkmalschutz, das hat aber die Planer nicht gekümmert.
Die Frauen nahmen Kontakt auf zum jüdischen Schriftsteller und Kommunisten Stefan Heim. Sie informierten Heinz Galinski, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde West-Berlin. Ein zwischenzeitlich aufgestellter Bauwagen verschwand wieder. Wir Frauen waren erfolgreich, sagt Almut Ilsen und lächelt.
Klar fühlt sich das gut an, gerade wenn man an dieser Stelle steht und sieht, wie friedlich das jetzt hier ist.
Ortswechsel. Ende Oktober im ehemaligen Ministerium für Stadtsicherheit in Berlin-Lichtenberg. Buchpräsentation von Seid doch laut, die Geschichte der Frauen für den Frieden in Ost-Berlin. Viele der Bürgerrechtlerinnen haben sich jahrzehntelang nicht gesehen, liegen sich jetzt in den Armen, staunen über die alten Fotos.
Die ganz Rechte mit dem großen Mecklenburger Schritt.
Ja.
Ja, das bin ich.
Lacht Ulrike Poppe. 1982 gründeten sie die Frauen für den Frieden. Bärbel Bohley, Almut Ilsen, Katja Havemann, Ulrike Poppe und einige andere Ostberlinerinnen. Zuvor hatte die DDR ein neues Wehrdienstgesetz verabschiedet. Almut Ilsen erinnert sich.
Und dann hatten wir erfahren, dass damit bereits begonnen worden war in Mecklenburg. Also da waren Krankenschwestern auf die Wehrbezirkskommandos bestellt worden und gemustert worden, hatten ihren Wehrpass bekommen. Also das hat uns sehr alarmiert.
130 Frauen unterschrieben eine Petition, in der DDR Eingabe genannt, gegen das Wehrdienstgesetz. Wir Frauen glauben, dass die Menschheit heute an einem Abgrund steht und dass diese Anhäufung von weiteren Waffen nur zu einer wahnsinnigen Katastrophe führt, heißt es dort. Und weiter? Wir Frauen fordern eine gesetzlich verankerte Möglichkeit der Verweigerung. Nachdem sie keine Antwort auf ihre Eingabe erhielten, planten sie eine öffentlichkeitswirksame Aktion auf dem Berliner Alexanderplatz. Auffällig schwarz gekleidet wollten sie auf der Post einschreiben, mit ihrer persönlichen Kriegsdienstverweigerung an das Wehrkreiskommando aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt beobachtete die Stasi bereits die Friedensfrauen. Ulrike Poppe hatte ihre Verfolger zunächst abgehängt auf dem Fahrrad.
Dann haben sie versucht, mich und auch Bärbel zu verhaften. Aber da haben wir Frauen uns alle zusammen untergehakt. Und immer wenn diese zivilen jungen Männer versuchten, uns da rauszureißen, haben wir laut geschrien und da ja ein Aufsehen vermieden werden sollte, weil ja auch Westkameras dabei waren, da haben sie dann wieder abgelassen. Und so konnten wir uns schützen.
Immer mehr Frauenfriedensgruppen gründeten sich in der DDR. Viele unter dem Dach der evangelischen Kirche. Konspirativ knüpften sie Verbindungen zur westdeutschen Friedensbewegung nach England, Italien, Schweden. Die Staatssicherheit hielt die Friedensfrauen für, Zitat, gesellschaftsgefährlich, eröffnete den zentralen operativen Vorgang Wespen, der genaue Pläne zur Zersetzung erhielt. Immer wieder wurden einzelne Frauen verhaftet, verhört, eingeschüchtert. Einige verloren ihre Jobs. Inoffizielle Mitarbeiterinnen versuchten, die Gruppe zu spalten. Doch die Frauen gaben sich gegenseitig Kraft.
Das war ein Riesenrückhalt, den man hatte. Irgendwie war das ganz stärkend. Wir sind fröhlich und angstfrei da an diese Aktionen herangegangen.
Und wir haben dann gemeinsam gearbeitet und festgestellt, dass es ohne Männer eigentlich ganz gut ging.
Sagt Ruth Leiserowitz, die wie viele Frauen nach der friedlichen Revolution noch einmal neu durchstartete. In der DDR durfte sie nicht studieren. Jetzt ist sie Professorin an der Humboldt-Universität und Vizechefin des Deutschen Historischen Instituts Warschau. Die männlich geprägte DDR-Opposition nahm uns nicht so richtig ernst, ist ihre Einschätzung.
Eigentlich wurden wir so eher als das Damenprogramm der Friedensbewegung gesehen und die Männer schwankten immer so ein bisschen zwischen Bewunderung und dem Ausdruck, nehmt euch doch bloß nicht so wichtig.
Und auch in der Wahrnehmung der Männer waren wir als Frauengruppe nicht so wichtig. So ungefähr, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Aber wir fanden es wichtig.
Bei den Frauen für den Frieden hätten sich die Ehefrauen von bekannten DDR-Dissidenten getroffen, schreibt Erhard Neubert in seinem Standardwerk über die Geschichte der DDR-Oppositionsbewegung. Das Buch hat mehr als 1000 Seiten. Gerade einmal 6 davon sind den Frauen für den Frieden gewidmet.
Claudia van Lack über die Frauen für den Frieden damals in der DDR. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Christoph Schäfer zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.
Die haben eigentlich fertig.